Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Guse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurz-Gefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die außerordentliche Kündigung einer Oberärztin. Hier geht es um den Verdacht der Verleumdung. Der Plot ist ein bisschen abenteuerlich. In einem Büro kommt es zu einem Streit. Es gibt eine lautstarke Auseinandersetzung, die im Flur fortgesetzt wird. Im Nachgang beschuldigt die leitende Oberärztin den Chefarzt, er habe sie körperlich angegriffen und erstattet Strafanzeige. Das Geschehen wird aufgearbeitet und der Arbeitgeber, das ist jetzt die Krux, muss in irgendeiner Form eingreifen und handeln. Er hat dabei natürlich verschiedene Optionen. So ganz kurz vielleicht einmal der dramatische Überbau. Lieber Dr. Lelei, welcher Sachverhalt hat sich denn konkret zugetragen und lag der Entscheidung des LAG München vom 21. April 2026 zugrunde?
Der Sachverhalt ist in der Tat dramatisch. Da haben Sie, wie immer, Herr Krabel, absolut recht. Und auch, ich darf das mal jetzt fast mit so einem kleinen Anflug von Zynismus sagen, ja, vielleicht auch der Grund, warum man Arbeitsrecht macht. Arbeitsrecht ist eben da, wo das Leben spielt. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Für die Betroffenen ist es immer eine sehr, sehr schwierige bis teilweise ja auch persönlich katastrophale Situation. Das ist mir völlig klar. Aber trotzdem ist es doch so, dass diese Fälle gerade zu Recht ja auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ging um die Technische Universität München, ja auch TUM genannt, T-U-M. Und Sie hatten es ja gerade schon gesagt, es gab eine leitende Oberärztin, die war übrigens, wenn ich das richtig weiß, auch Stellvertreterin des Chefarztes, also genau des Menschen, des Kollegen, mit dem sie dann hinterher diese Auseinandersetzung hatte sie auf jeden Fall, das kann man ja sagen, gehabt hat. Und im Grunde genommen läuft es ja darauf hinaus, dass das hier, wobei man eben sagen muss, das Ganze war zumindest nach dem Sachverhaltsdarstellung des Gerichts nicht in irgendeiner Weise sexuell konnotiert. Ja, das will ich also hier auch nochmal sagen. Aber es war doch letztendlich die klassische Aussage gegen Aussage-Konstellation. Und das TUM hat da aus meiner Sicht sehr, sehr schlecht, kann ich da doch wirklich so sagen, also zumindest nicht sehr umsichtig agiert mit den organisatorischen Maßnahmen. Personalgespräche wurden da durchgeführt, dann wurde die versetzt, die Chefärztin, und dann irgendwann kam man mit der Kündigung in Anführungszeichen um die Ecke, hilfsweise ordentlich oder außerordentlich mit sozialer Auslaufsfrist im ersten Durchgang dann fristlos, und zwar eben, wie Sie ja auch gerade sagten, gestützt auf die Verleumdung des Chefarztes beziehungsweise einen entsprechenden Verdacht. Und das Ganze ging dann beim LAG München für das TUM schlecht aus.
Ja, woran scheiterten diese Kündigungen des Arbeitgebers? Wurde zu spät ermittelt oder wurde zu lange abgewartet? Sie haben es schon angedeutet, da sind einige Fehler passiert.
Ja, die Fehler sind passiert und genau das war es eben auch. Aber das ist ein fast schon symptomatisches Problem, muss man ganz offen sagen, in diesen Situationen. Die Kündigungen hier, die scheiterten erstmal nämlich nicht primär daran, dass es keinen Kündigungsgrund gab. Da hätte man ja auch noch drüber sprechen können. Da hätte man sagen können, naja gut, ist das überhaupt ein Kündigungsgrund? Möglicherweise ist es einer, möglicherweise ist es aber keiner. Aber hier gibt es ja die Kündigungserklärungsfrist des Paragraphen 626 Absatz 2 BGB, also 2 Wochen ab dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte über die Kündigungstatsachen, also die maßgeblichen Tatsachen, Kenntnis erlangt hat, also weiß, was los war, um es mal so ins Deutsche zu übersetzen. Und das war hier eben gescheitert oder daran war es hier eben gescheitert. Und was meiner Meinung nach das LAG München, das Landesarbeitsgericht, auch zu Recht herausgearbeitet hat, TUM hatte schon viel früher, nämlich im März 2024 Kenntnis, und dann hätte man ermitteln müssen, dann hätte man nicht erst mit Versetzungen und so weiter arbeiten müssen, und erst Monate später hat man mit den Ermittlungen angefangen und dementsprechend auch die Kündigung dann erst später ausgesprochen, und das ist dann innerhalb der 2-Wochen-Frist ganz regelmäßig nicht mehr zu retten.
Ja, und den Spaß, den sich das Gericht nicht machen durfte, den können wir uns machen. Wir können unter anderem über den Kündigungsgrund sprechen und da einmal drauf eingehen. eingehen. Was ist denn eine Verdachtskündigung? Welchen besonderen Regeln folgt sie und wie kann man sie von der üblichen Kündigungsform einmal abgrenzen?
Die Verdachtskündigung ist ein ganz interessanter Aspekt des Kündigungsschutzrechts, hoch umstritten, meiner Meinung nach auch zu Recht umstritten. Das BAG ist aber streng und konsistent seit Jahren und Jahrzehnten und sagt in ständiger Rechtsprechung, die Verdachtskündigung ist zulässig, das geht. Rechtsstaatlich ist die unbedenklich aus Sicht des BAG, obwohl es ja nur in Anführungszeichen um einen Verdacht geht, also den Verdacht einer dringenden, einer schwerwiegenden Pflichtverletzung, den dringenden Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung, das alleine reicht aus als Kündigungsgrund erstmal an sich. Das sagt das BAG in ständiger Rechtsprechung. Man kann da Zweifel haben, nämlich zum Beispiel sowas wie eine Unschuldsvermutung gilt ja Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Da sagt das BAG aber vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Gut, wir sprechen hier aber nicht über eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht, sondern über eine Arbeitgeberin. Für die ist es vielleicht nicht so streng, so etwas flapsig gesagt. Und dementsprechend wird die Verdachtskündigung also aufrechterhalten. Aber, und das ist ganz wichtig, aber an sehr, sehr strengen Maßstäben gemessen. Also abgegrenzt zu der normalen Kündigung, also der regulären Kündigung, eben das, dass man sagt, der Verdacht alleine ist der Kündigungsgrund. Und dann sagt das BAG aber, es muss objektive Tatsachen geben, also nicht irgendwie so ein Gefühl, objektive, belegbare Tatsachen, an die dieser Verdacht anknüpfen kann, der muss dringend sein, also eine große Wahrscheinlichkeit muss bestehen für diese Pflichtverletzung, es muss eine schwere Pflichtverletzung sein, also es reicht nicht zu spät kommen, ne, Verdacht des zu spät kommens oder dergleichen, regelmäßig sind das Straftaten, die da eine Rolle spielen und die Arbeitgeberin muss den Sachverhalt aufklären, das heißt also das Unternehmen, um aus der Verdachtskündigung eine Tatkündigung zu machen, das muss ihr nicht gelingen, aber sie muss es zumindest versuchen. Und dann, ganz, ganz wichtig, muss sie auch vorher den oder die Betroffene anhören zu diesem Verdacht. Das heißt, man muss also Gelegenheit geben, den Verdacht zu entkräften oder zumindest Entlastendes vorzutragen. Und wenn man das alles gemacht hat als Arbeitgeberin, dann kann man auch mit Erfolgsaussicht eine Verdachtskündigung aussprechen.
Ja, und bevor wir da nochmal ins Detail gehen, würde ich gerne noch eine andere Kündigungsform ansprechen. Soweit ich weiß, kam im Fall auch die sogenannte Druckkündigung zur Sprache. Worum handelt es sich dabei? An welche Kündigungsform ist dieses Konstrukt angelehnt?
Die Druckkündigung kommt in diesen Fällen auch klassischerweise, muss man ganz offen sagen. Und das ist ein Thema, und das soll sich jetzt bitte gar nicht komisch anhören, aber gerade was weibliche Führungskräfte betrifft, das ist jetzt einfach eine Erfahrung aus verschiedensten Bereichen in den letzten Jahren, die da in Schwierigkeiten geraten können. Ich formuliere es ganz neutral, wo nämlich auf einmal, ob zu Recht oder zu Unrecht, wenn mögliche Vertragsverletzungen oder Unregelmäßigkeiten dieser Führungskraft im Raume stehen, sich auf einmal aus dem Kollegenumfeld oder aus dem Umfeld des Teams der Mitarbeiter Stimmen melden und sagen, also das ist ganz, ganz schlimm, wenn die bleiben darf, regelmäßig die weibliche Führungskraft, trifft Männer natürlich genauso, aber die bleiben darf, dann gehen wir. Dann kündigen wir. Und das ist dann eine Situation, die in so einer Druckkündigung enden kann. Da sagt das Bundesarbeitsgericht, ja, das ist auch grundsätzlich möglich. Das kann ein Kündigungsgrund sein. Allerdings muss sich die Arbeitgeberin immer vor die betreffende Person stellen. Nicht? Also darf nicht einfach diesem Druck nachgeben. Aber es ist eben letztendlich ein anerkannter Kündigungsgrund, wo dann sozusagen durch die Hintertür die Situation geschaffen wird, aufgrund derer die Arbeitgeberin dann möglicherweise kündigt.
Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal ins Detail. Wie verläuft ein Kündigungsverfahren, wie hier intern idealerweise mit Beginn der Kenntnis über einen relevanten Tatbestand seitens des Arbeitgebers ab? Also der Arbeitgeber ist ja sozusagen der in Anführungszeichen unbeteiligte Dritte, der steht zwischen den Stühlen, der weiß erstmal nichts. Was ist seine primäre Aufgabe?
Ich denke, wir können das gut in fünf Phasen aufteilen. Also jetzt ist es hier wirklich das Schulbuch- oder lehrbuchartige Vorgehen. In der Phase 1 ist das große beherrschende Stichwort die sofortige Bestandsaufnahme, also was für Informationen liegen konkret vor, wer hat was beobachtet oder was gemeldet. Manchmal sind das ja auch Sachverhalte, die aus einem Meldesystem, Stichwort Hinweisgeberschutzgesetz, kommen. Muss man da weiter aufklären? Und wenn das so ist, man muss weiter aufklären, fast immer der Fall in der Praxis, kommt Phase 2, dann muss man das auch zügig tun, also zügige Ermittlungen. Sachverhalt ist noch aufklärungsbedürftig. Ja, die Ermittlungen müssen sofort eingeleitet werden. Wie macht man das? Man befragt Zeugen, man sichert Dokumente, man macht vielleicht sogar IT-forensische Maßnahmen, Stichwort Datenschutzbetriebsrat, bitte beachten. Das Ganze wird auch protokolliert und das Ganze passiert eben auch zügig. Dann ist die Phase 3, wir hatten es schon angesprochen, Anhörung des Betroffenen oder der Betroffenen, wenn sich denn der Verdacht aufgrund von Phase 1 und 2 erhärtet hat. Das weiß man also dann ja, hat man jetzt den dringenden Tatverdacht tatsächlich, will man also möglicherweise eine Verdachtskündigung aussprechen. Phase 3, derjenige, diejenige wird angehört zu dem Verdacht. Und wenn das dann auch nicht zur, in Anführungszeichen, Entlastung geführt hat, dann kommt die Phase 4, Betriebsratsanhörung, muss also hier, wenn es einen Betriebsrat gibt, in allermeisten Fällen ist es ja so, da muss ich den Betriebsrat anhören, ganz normal, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, Paragraph 102 BetrVG, aber da muss ich das Ganze darstellen, muss ich also sagen, was habe ich ermittelt, wie habe ich angehört, wie ist das Ergebnis und dann muss ich die Kündigung ja noch aussprechen und alles das muss ich erstmal grundsätzlich innerhalb dieser 2-Wochen-Frist tun. 2-Wochen-Frist ist Paragraphen 626 Absatz 2 BGB. Jetzt werden unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht sagen, wie soll das gehen? Ja, ein bisschen ist die Rechtsprechung in dem Sinne großzügig, dass sie sagt, durch die Ermittlungen kann die 2-Wochen-Frist gehemmt werden, aber die Ermittlungen müssen eben zügig erfolgen. Und da ist dieser Fall des TUM aus München wirklich der krasse Gegensatz. Die haben eben nicht zügig ermittelt.
Ja, welche Fehler gibt es denn noch, die es zu vermeiden gilt während der internen Ermittlungen?
Ich hatte zwei Dinge gerade schon kurz nur angesprochen, da möchte ich die gerne nochmal in den Vordergrund rücken. Einmal sind das die Datenschutzverstöße, ja, also solche Ermittlungsmaßnahmen haben häufig, will ich nicht sagen, aber doch nicht selten eine Tendenz dazu, eventuell Datenschutzverstöße zu produzieren, Stichwort IT-Forensik, Stichwort Kontrolle, zum Beispiel von Büroräumen, zum Beispiel dem Rollcontainer oder dem Spind, was da manchmal so auch in der Rechtsprechung kommt. Da muss man sehr aufpassen, möglicherweise Betriebsrat beteiligen, möglicherweise Datenschutzbeauftragten beteiligen. Was schwierig auch häufig ist, fehlende Dokumentation. Die Schritte werden nicht richtig dokumentiert, Zeugenaussagen werden nicht dokumentiert. Und dann auch so etwas, wie man sagt, man ermittelt voreingenommen oder einseitig. Das darf natürlich nicht passieren. Die Ermittlungen müssen immer ergebnisoffen sein. Mir ist klar, in der Praxis ist es häufig so, dass die Beweisumstände schon so überwältigend sind, dass einem das schwerfällt. Man muss sich da aber am Riemen reißen und muss sagen, unser Job hier als Personalabteilung oder als Ermittlungsteam ist es immer objektiv zu ermitteln. Das heißt, wir wollen niemandem was nachweisen, sondern wir wollen wissen, wie war es denn? Das muss die Frage sein.
Und um es abzuschließen, was sind die klassischen Stolperfallen bei der Anhörung des Mitarbeiters?
Die klassischen Stolperfallen sind einmal die ja auch hier eine Rolle spielten in dem TUM-Fall. Das ist zu spät passiert, nicht? Dass man da also vor sich her ermittelt und das schon längst hätte tun müssen. Dann ist es auch so, dass man dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ja auch den konkreten Verdacht, die konkreten Verdachtstatsachen mitteilen muss, nicht? Also so etwas wie pauschal zu sagen, ja, wir glauben, sie haben uns beklaut. Das wird natürlich nicht ausreichen, sondern es muss so konkret mitgeteilt werden, dass der oder die Betroffene die Möglichkeit hat, dazu auch Stellung zu nehmen und das zu entkräften. Das muss man entweder in dem Schreiben machen, wo man einlädt zu einem solchen Anhörungsgespräch oder dann in dem Gespräch selber. Das Gespräch muss übrigens oder sollte nie unter vier Augen nur stattfinden. Das sollte aus Unternehmenssicht immer ein Sechs-Augen-Gespräch sein, weil die Beweise müssen ja auch gesichert werden. Stichwort Protokollierung. Das sind ganz wichtige Rahmenbedingungen für so eine Anhörung.
Ja, und wer die Darlegungs- und Beweislast für die erhobenen Vorwürfe trägt, das kann man sich sicher denken. Die Frage ist aber, genügt seitens des Mitarbeiters einfaches Bestreiten oder was muss da von der anderen Seite kommen?
Ja, richtig. Das ist etwas, was viele Arbeitnehmer, die in solchen Situationen sich befinden, unterschätzen. So nach dem Motto, naja, die müssen mir das ja beweisen. Und das ist ein grobes Missverständnis, denn wir reden ja hier gerade über eine Verdachtskündigung. Das heißt also, die Arbeitgeberin, und da ist eben das BAG, wie gesagt, so streng, muss ja gerade das nicht beweisen, dass es so war, sondern es reicht ja aus, dass sie diesen konkreten, dringenden Tatverdacht in Anführungszeichen beweisen kann. Deswegen würde dann, wenn ein solcher dringender Tatverdacht substantiiert vorgetragen wird, es gerade nicht mehr reichen, nur zu bestreiten. Dann müsste man schon im Rahmen dieser abgestuften oder sekundären Beweislast als Betroffener, Beschuldigter sagen, wie es denn stattdessen gewesen sein soll. Also müsste zumindest einen alternativen Verlauf des Geschehens darstellen können, eben nicht mehr einfach nur in Anführungszeichen bestreiten.
Ja, scheitert eine Verdachtskündigung, greifen Arbeitgeber ja so wie hier im Fall auf die ordentliche Kündigung zurück. Warum ist das problematisch?
Ja, das ist problematisch. Da gibt es Rechtsprechung dazu, die muss man einfach kennen. Dies kann man nicht aus dem Gesetz leider ableiten. Das Bundesarbeitsgericht sagt, die Verdachtskündigung, die ist ja immer nur wegen eines dringenden Verdachts möglich, der letztendlich auf einen außerordentlichen Kündigungsgrund hinausläuft. Jetzt kann man natürlich auch ordentlich in Anführungszeichen nur kündigen, nur dadurch ändert sich der Prüfungsmaßstab nämlich nicht. Auch die ordentliche Verdachtskündigung, die wird genauso geprüft wie die außerordentliche fristlose Verdachtskündigung. Das heißt also so eine Rückfallkonstellation, dass man mal so sagt, naja, für die fristlose Kündigung reicht der Verdacht zwar nicht, aber für die ordentliche wird das schon reichen. Das sagt das Bundesarbeitsgericht, das geht eben nicht. Also die ordentliche Kündigung ist in diesen Verdachtsfällen nie ein Auffangnetz für eine schlecht vorbereitete außerordentliche Kündigung.
Ja, dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf Ihre Erfahrungswerte zurückgreifen. Würden Sie grundsätzlich von der Verdachtskündigung abraten, falls ja, vielleicht auch falls nein, welche Alternativen dazu gäbe es?
Ja, lassen Sie mich ja gerade mit der Alternative beginnen, weil unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist, nämlich der Aufhebungsvertrag. Der Aufhebungsvertrag ist immer eine Alternative zur Verdachtskündigung, manchmal nicht, in Compliance-Fällen zum Beispiel nicht. Und da kommen wir schon dazu, dass es häufig für die Arbeitgeberin auf eine Zwickmühlensituation hinausläuft. Denn wenn man sich das so vorstellt, dass man sagt, man hat zumindest im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen einen dringenden Tatverdacht bestätigen können, dann ist es insbesondere in compliance-relevanten Sachverhalten häufig so, dass man kündigen muss. Aus Unternehmenssicht nicht, weil das im Gesetz so steht, sondern weil es aufgrund von Compliance-Vorgaben erwartet wird. Da gibt es auch dieses Stichwort der Selbstreinigung aus dem Kartellrecht, kennt man das, wo also sozusagen erwartet wird, dass sich ein Unternehmen in bestimmten Compliance-Fällen, Compliance-relevanten Fällen außerordentlich von Mitarbeitern trennt als Selbstreinigung, schon um sich selber zu schützen. Und so wird das dann häufig in der Praxis auch als Zwang empfunden. Und dann wird dann möglicherweise von den Entscheidungsträgern angewiesen, die fristlose Verdachtskündigung auszusprechen, obwohl vielleicht die Erfolgsaussichten nicht ganz so gut sind, aber man sich nicht vorwerfen lassen möchte im Ergebnis, man hätte ja nicht durchgegriffen. Also da gibt es so eine gewisse Zwickmühlensituation, aber aus meiner Sicht der Aufhebungsvertrag ist immer eine zumindest bedenkenswerte Alternative.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Danke auch. Tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.